Herzlich willkommen bei unserem Podcast Rettet das Prüfzentrum. Mein Name ist Alexander van der Meij und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist die Vorsitzende des Bundesverband des nichtärztlichen Studienpersonals in der klinischen Forschung. Ich darf herzlich begrüßen Daniela Kahl. Herzlich willkommen.
Hallo Alex, ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei deinem Podcast mit dabei sein darf.
Wo kommt überhaupt deine Passion für die klinische Forschung her? Vielleicht magst du das nochmal den Hörern nochmal darlegen und deinen Werdegang vielleicht nochmal ein bisschen darstellen, weil du bist ja ein absoluter Experte in dem Beruf.
Ja, ich bin tatsächlich in der klinischen Forschung seit 2008 tätig. Ich habe angefangen 2008 in der Uniklinik, in der ich als Krankenschwester gearbeitet habe, 20 Jahre. Und habe dann Kinder gekriegt und konnte die Schichten nicht mehr machen in der Pflege. Und deswegen war das zeitlich das Angebot ganz perfekt da, dass ich in die klinische Forschung gegangen bin, habe auf einer neuroonkologischen Station als Studienkoordinatorin 5 Jahre gearbeitet. Und ich fand es wahnsinnig spannend, das Arbeitsfeld per se. Ich fand diesen klinischen Forschungsaspekt sehr interessant, weil wir das so in der Pflege ja überhaupt nicht mitgekriegt haben. Und bin dann tatsächlich da hängen geblieben. Ich habe zwischendurch dann auch mal 1,5 Jahre in der CAO gearbeitet. Das ist ein Auftragsforschungsinstitut, um zu sehen, das, was wir vom Studienzentrum rausgeschickt haben, wo das hinkommt und wie das weiterverarbeitet wird. Und bin dann nach München gezogen und habe da auch in einer Uniklinik gearbeitet, lange Jahre in der Onkologie und bin jetzt in der Neuropraxis tätig und mache da hauptsächlich Studien in Multiplen Sklerose und Alzheimer und Parkinson-Bereich. Und es ist jedes Mal ein anderes Setting. Also ich habe von meinem Aufgabengebiet tatsächlich in jeder Klinik andere Bereiche bearbeitet und bin jetzt, da ich ja in der Praxis arbeite und mehr oder weniger alleine in meinem Bereich bin, ich habe noch eine Kollegin, die anderen Studien macht, da jetzt aber tatsächlich für alles verantwortlich, sprich also von den Verträgen über die Patientenbetreuung, über die Visitendurchführung, über die Budgetkalkulation, Abrechnungen. Also ich mache das ganze Portfolio da jetzt in meinem Arbeitsplatz.
Das glaube ich. Und was sind jetzt die Bereiche, die euch als nichtärztlichen Studienpersonals, Studienkoordinatoren wirklich zu Weißglut bringt? Was sind die Sachen, die sehr schwierig sind? Wo hakt es im System?
Also wo es definitiv hakt und ich glaube, was auch einfach daher liegt, da also 80%, die in dem Bereich arbeiten, letztendlich ja aus der Pflege oder aus dem MFA-Bereich kommen und wir dahingehend also weder eine Ausbildung noch eine Weiterbildung noch sonst irgendwie Berührung großartig damit hatten, das sind halt die Verträge, die Budgets und die Abrechnung der klinischen Studien. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang da relativ wenig damit zu tun gehabt. Dann, als ich in München in der Uniklinik gearbeitet habe, war das fast mein Hauptamt, weil ich da keine Patienten mehr betreut habe, sondern nur administrativ gearbeitet habe, Studienkoordination gemacht habe. Und das hat unsäglich viel Zeit gekostet. Also ich hätte gar keine Patientenbetreuung machen können, weil das wahnsinnig viel Zeit gekostet hat, die Abrechnungen zu machen, die Verträge, die Vollkostenkalkulation. Da ich das ja nicht gelernt habe, musste ich mich da also wirklich mühseligst reinarbeiten und das hat unglaublich lange gedauert und es war von meiner Vorgängerin auch ein großes Paket übergeben worden, was eben nicht abgerechnet war oder was vom Budget her fehlkalkuliert gewesen ist, weil selbe Spiel, also auch die nicht in dem Bereich irgendwie jemals ausgebildet gewesen ist. Und also das ist auch heute noch das, was ich sofort wegschieben würde.
Gehen wir doch nochmal nach, weil unsere Zuhörer werden wahrscheinlich nicht 1, 2, 3 verstehen, was denn da die große Schwierigkeit ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist verantwortlich für das gesamte Prüfzentrum. Das heißt, du kriegst ein Paket und das Paket heißt jede Menge Excel-Tabellen. Kannst du das vielleicht mal quantifizieren, so 20, 10, 30?
Ja, das sind ein bisschen mehr. Also wir hatten ja so um die 30 Studien im Follow-up gehabt. Das heißt also, dass die Patienten nicht mehr aktiv die Studienmedikationen einnehmen, aber trotzdem noch über die Jahre weiter nachverfolgt werden und immer noch Visiten haben und Untersuchungen in der Klinik. Dann haben wir ja so um die 20 rekrutierenden Studien gehabt, wo die Patienten eingeschlossen wurden und immer neue Patienten dazugekommen sind und dann noch so ja, 10, 15 Studien, die einfach im Laufen waren. Da wurden keine neuen Patienten mehr eingeschlossen, sondern die Patienten, die da drin waren, die wurden eben behandelt mit dem Studienmedikament oder dem Studiendevice. Aber alle diese Studien, also auch die, wo die Patienten gar nicht mehr aktiv an den Studien teilnehmen, sondern nur noch nachverfolgt werden und Fragebögen ausfüllen müssen, all diese Studien und Visiten müssen ja abgerechnet werden, sodass wir, also es schwankt immer ein bisschen, weil dann hört wieder mal eine Studie auf, dann kommt wieder eine neue dazu, aber so im Uniklinik-Setting, das kann schon so 60 bis 120 Studien hat und du hast für all diese einzelne Excel-Listen und einzelne Tabellen.
Okay, ich habe 60 Excel-Listen und die Idee ist jetzt, dass die Studienkoordinatoren jede einzelne Leistung da einträgt.
Genau. Du hast ja dein Studienbudget und du hast das Flowchart von der Studie und dann trägst du da eben für alles, was du am Patienten machst, trägst du deine einzelnen Posten ein und mit den jeweiligen Preisen dann dazu, was du für eine Visite zum Beispiel kriegst. Und du hast ja bei ganz vielen Studien noch ganz viele zusätzliche Kosten, wie wenn besondere Untersuchungen laufen, die nicht in der regulären Visite sind.
Ja, so optionale
Optionale Kosten.
Genau. Jemand kommt spontan rein, dann musste man das natürlich noch hinzufügen.
Ja.
Und wenn du krank bist, dann macht das keiner, sondern das kannst nur du machen, weil du nur du weißt den jeweiligen Stand der Tabelle. Das heißt, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, dann ist die Urlaubsfreude groß, weil man da jede Menge nachzuarbeiten hat.
Genau, so ist es. Und wenn dann eben man vorher nicht gut abgerechnet hat, weil aus diversen Gründen das ja sein kann, weil die Vorgängerin seit Monaten schon weg ist und die Stelle nicht besetzt werden konnte, weil es Studienkoordinatorinnen ja nicht wie Sand am Meer gibt, dann bleibt das halt einfach liegen, wenn die anderen Leute da nicht eingearbeitet sind. Und in dem Setting war es eben so, da wurde sehr differenziert, wer die Patientenbetreuung macht und die Studiendurchführung, die praktische Studiendurchführung und wer eben das Administrative macht, wo auch die Abrechnungen mit dabei waren. Und wenn da keiner da war, dann wird das halt nicht gemacht. Und das heißt, läuft ja aber alles weiter. Ja.
Genau, das ist aber wichtig. Das heißt, die Studie läuft weiter, die Leistungen werden erbracht,
aber nicht abgerechnet.
Aber nicht dokumentiert und damit nicht abgerechnet. Genau. Zum Schaden der Klinik.
Klar, ja.
Und schlussendlich zum Schaden der Mitarbeiter, weil dadurch bleibt weniger Budget übrig.
Genau.
Und weniger Budget heißt schlechteres Gehalt, weniger Ausbildung. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen, ja klar.
Jetzt würde ich natürlich sagen, das ist natürlich alles eine lange Zeit her. Du hast gesagt, du bist seit 2008 in dem Bereich. Wir leben in, lass nochmal gucken, 2025. Das hat sich bestimmt alles total geändert.
Ja, das hat sich dahingegen geändert, dass ich jetzt in einer Praxis arbeite, wo weniger Studien durchgeführt werden und ich habe weniger Excel-Listen, als
ja,
ich davor gehabt habe.
Aber du bist ja hier, sitzt du ja nicht nur als die Frau Kahl, sondern auch als Vorsitzende des Bundesverbandes nichtärztlichen Studienpersonals in der klinischen Forschung.
Mhm.
Und hast du das Gefühl, dass sich das dann für alle anderen geändert hat?
Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich es im Großen und Ganzen überhaupt nicht geändert hat. Ich weiß es von ganz wenigen Kliniken, die klinikintern Möglichkeiten bekommen haben in Unikliniken, dass die irgendwelche Software oder Datenbanken, die extra für die Abrechnung geschaffen wurden, bekommen haben. Aber also von denen ich weiß, dass das kann man an einer Hand abzählen tatsächlich. Aber ich glaube, dass Gros und gerade in kleineren Kliniken, wofür sowas ja auch immer kein Geld da ist oder kein Geld investiert werden möchte, ist es immer noch genauso mühselig. Und je mehr Studien man macht, umso aufwendiger wird es und umso weniger, beziehungsweise umso mehr bleibt auf der Strecke, sagen wir es besser mal so, weil oftmals im täglichen Betrieb, du kommst halt auch einfach nicht dazu. Und das ist ein wirklich sehr schwieriger Prozess, diese Abrechnung, weil ich muss erstmal alles kontrollieren, dass die ganzen Posten abgerechnet werden. Dann schicke ich das an die Drittmittelabteilung, dann schicken die es weiter an den Sponsor. Der Sponsor schickt es wieder zurück, weil er sagt, oh, da ist irgendwo ein Zahlendreher drin oder ein Fehler. Dann kommt das wieder zu mir, dann muss ich mich wieder neu einarbeiten, weil ich habe das mittlerweile vergessen, weil ich schon 20 andere Sachen gemacht habe. Und das ist ein ewiges, ein Teufelskreis und ein wahnsinniger Aufwand, der völlig unnötig meines Erachtens ist, weil ich sicher bin, dass es andere Lösungen gibt und ich nicht verstehen kann, warum man da nicht Geld rein investiert, wo das für die Zentren tatsächlich auch eine Win-Win-Situation ist. Also zum einen haben die Studienkoordinatorinnen mehr Zeit, wenn das weg ist von unserer Schulter. Ich kann mich mehr um die Patienten kümmern, ich kann mich mehr um neue Studien einwerben kümmern. Also das ist ja wirklich, es bleibt so viel auf der Strecke, auch neue Studien, das Startup für neue Studien zu machen, Verträge zu verhandeln, Budgets zu verhandeln. Das wird ja hintangestellt, weil ich dann wieder gucken muss, dass ich meine Konten auffülle und diese Abrechnungen mache. Und so.
Ist es demotivierend?
Ja, total, total.
Kennst du Kolleginnen, die gesagt haben, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es auch eine hohe Verantwortung ist, die halt auch nicht immer von allen wahrgenommen wird?
Ja, und vor allem gibt es halt auch wirklich viele Kolleginnen, die sagen, ich mache das nicht. Also ich mache das nicht, weil ich weder die Ausbildung dafür habe, noch genau die Verantwortung übernehmen will, dass dann irgendwas falsch abgerechnet ist und die das von vornherein ausschließen. Wir haben das auch gesehen, wenn wir jemanden neu einstellen wollten und dann gesagt haben, ob die diesen Bereich mit übernehmen würden. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache gern die Patienten und Versorgung und alles, aber Abrechnung mache ich nicht.
Also man kann das plakativ einfach mal zusammenfassen. Die Studienkoordinatorin, die ursprünglich Krankenschwester ist, die wollte immer Buchhalterin werden, deswegen ist sie ja Krankenschwester geworden.
Genau.
Ja? Okay, ich verstehe, dass das nicht einfach ist und dass es eine hohe Verantwortung ist. Und wenn die Budgets nicht passen, dann gibt es auch weniger Geld für Gehälter oder halt auch einfach für Fortbildung und Co.
Ja, natürlich. Das ist natürlich dann auch schwierig. Also das ist klinikabhängig, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass das Controlling nicht für diesen Studienbereich verantwortlich war. Also da das bei uns so gesplittet war mit Studiendurchführung und die administrative Aufgabe, die Studienkoordination, ist das alles bei mir gelegen. Also da hat das Controlling sich mehr oder weniger gar nicht eingemischt und wir hatten wirklich immer das Problem, dass wir ja so und so viel Geld vorhalten mussten für unser Personal, damit die Gehälter ausbezahlt werden können. Und wenn ich nicht dazugekommen bin, die Abrechnungen zu machen, weil halt tausend andere Sachen noch angelegen sind und gerade da mal wichtiger waren, dann war das halt immer sehr schwierig, das so zu bewerkstelligen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt die Zeit dafür, weil diese Zeit, die ich für die Abrechnungen brauche, das kann ich nicht mal schnell so zwischendurch machen. Also da muss ich mir wirklich 1, 2, 3, 4 Tage Zeit nehmen, damit ich von ein paar Studien die Abrechnungen machen kann, weil ich will das ja auch richtig machen und ich will ja dann nicht mit einer Rechnung nur einen Posten, sondern ich will halt das komplette Portfolio, was halt abzurechnen ist, dann auch machen. Und das funktioniert einfach nicht im normalen Alltag. Und bei sehr vielen Industriestudien ist es so, du kriegst eine Übersicht über die Visiten, die gelaufen sind. Wenn da die Daten eingegeben wurden in die Datenbank, dann kommt, das wird vertraglich ausgehandelt, alle Vierteljahr oder jeden Monat oder so, eine Übersicht von denen, was abzurechnen ist. Und das sind aber nur die reinen Visitenbeträge. Und da passiert es dann halt auch, wenn du total gestresst bist und keine Zeit dafür hast, dass du das halt einfach durchwinkst. Ne? Dann schickst du das einfach weiter an die Drittmittelabteilung und dann ist das nicht kontrolliert. Und
ja, es ist, aber du hast, ich sag mal, das Ding über den Zaun geworfen.
Ja, genau. Ja? In der Hoffnung, dass es schon stimmt.
Ja, die Industrie wird sagen, dass es stimmt. Was ist denn deine Einschätzung, ob das denn stimmt?
Also ich weiß, das muss ich nicht einschätzen, ich weiß, dass es nicht immer stimmt. Also das ist auch von der Seite Zahlendreher kommen, auch dass da Visiten nicht mit abgerechnet wurden. Und das ist eben ein ganz großes Problem. Oftmals ist, wenn in der Datenbank noch nicht alle Eingaben drin sind, diese Rechnungen kommen trotzdem. Und dann werden einfach Visiten, die noch nicht fertig eingegeben oder noch im Query-Status sind, also dass noch Nachfragen vom Datenmanagement sind, dann werden die nicht mit in diese Abrechnungsliste eingetragen.
Okay.
Und ja, dann muss mir dann jetzt eigentlich wieder von dem, was die mir schicken, eine Excel-Liste machen und die Visiten eingeben, um zu sehen, welche Visiten noch nicht abgerechnet sind, ob die dann bei der nächsten Abrechnung mit dabei sind.
Ich merke schon, unsere Hörer, die würden sofort den Job übernehmen.
Ja, ich glaube auch.
Aber es ist natürlich irre. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Vor allem, wenn man weiß, dass die Rechnung ja aus zwei unterschiedlichen Sachen besteht. Und bitte korrigiere mich hier. Du hast einmal die organisatorischen Leistungen, sei es Startup wie für die Leute, die das nicht wissen, was das bedeutet. Wenn man eine klinische Studie startet, dann gibt es einen Grundbetrag, um die Studie aufzusetzen. Oder organisatorische Kosten sind für mich immer so ein Beispiel, zum Beispiel Miete des Kühlschranks bei der Apotheke oder dergleichen. Diese werden ja per Definition ja nicht mitgenommen, weil diese Kosten, die organisatorischen Kosten, ja nichts mit der Patientenvisite zu tun hat und dementsprechend natürlich nicht in dem Programm drin sind.
Genau.
Frau Vorsitzende, was machen wir jetzt?
Ja, was machen wir?
Sie sind Vorsitzende vom Bundesverband des nichtärztlichen Studienpersonals in der klinischen Forschung und wir haben jetzt festgestellt, es gibt ein Problem bei der Abrechnung. Der Rattenschwanz ist, dass die Leute nicht motiviert sind, die mit einer Aufgabe aufgesetzt werden, die sehr schwierig ist und wofür sie nicht ausgebildet wurden. Und jetzt fehlt auch noch das Geld für die Ausbildung. Wie machen wir den Beruf wieder attraktiv?
Man muss, nehme ich mal an, einfach mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Problematik da ist. Also ich denke, man muss sowohl an die Chefs der Kliniken appellieren, als auch ans Controlling von den Krankenhäusern, dass das Problem da ist. Ich bin mir oft gar nicht bewusst, ob das wirklich in diesen Abteilungen überhaupt gesehen wird. Also ich weiß, sobald man mit seinem Konto in Minus ist, ins Minus rutscht und zwar drastisch, dass dann wird wachgerüttelt und dann wird an uns gegangen und sagen, ja, was ist denn hier los? Warum, weshalb, weswegen? Und dann sind letztendlich wir wieder da, also wir Studienkoordinatoren und Koordinatorinnen dafür verantwortlich, dass die Finanzen nicht stimmen, weil wir keine Zeit haben, uns darum zu kümmern. Dann kniet man sich rein, macht das, damit man wieder in den schwarzen Zahlen ist und dann ist das ganze Problem wieder vergessen. Aber ich glaube, es geht gar nicht so weit, dass man tatsächlich in den Kliniken ein Bewusstsein dafür schafft, dass das ein ganz großer Punkt ist, der eigentlich adressiert werden müsste und wo man sich auf einer höheren Ebene mal drum kümmern müsste.
Gut, jetzt sind wir ja hier zusammen und wir sind ja nicht von, ne, wenn etwas nicht funktioniert, dann haben wir die Macht, das zu ändern. Wie nehmen das die Prüfärzte denn wahr? Was ist denn da deine Wahrnehmung von den Prüfärzten? Helfen die, unterstützen die?
Nee, in der Regel wissen die das ja auch nicht. Und
das ist jetzt aber spannend. Das heißt, der Prüfarzt ist in der Regel, also derjenige, der die Leitung über die klinische Studie hat, der ist vor allem in die Forschung interessiert, aber überwacht selten das Budget.
Ja, also da in der Klinik, wo ich gewesen bin, ist es einfach so, die werden dann eingebunden von der Drittmittelabteilung, wenn es ins Minus geht. Aber wenn alles soweit okay ist, ich meine, da kommt dann schon mal die Nachfrage, ja, passt alles, läuft alles gut und sind wir im schwarzen Bereich? Und dann sagst du entweder ja oder sagst nein. Ja, dann musst du halt Abrechnungen schreiben. Dann sage ich, aber ich habe keine Zeit, weil ich muss 5 neue Studien aufsetzen. Ich muss gucken, dass alles andere läuft. Ich habe da jetzt gerade keine Zeit dafür. Ja, dann musst du halt andere Sachen zurückstellen. Also das ist so die Intention halt oft von den Prüfärzten, weil ich meine, was sollen die denn auch machen? Die können sich ja auch nicht hinsetzen und die ganze Arbeit von uns noch mit übernehmen. Also es ist ja
okay, also es bleibt
nicht machbar.
Bei euch liegen.
Es bleibt bei uns, ja.
Genau,
ja.
Okay. Und dann möchte ich jetzt gar nicht über IT-Schwierigkeiten setzen, dass plötzlich die Excel-Tabellen weg sind. Was dann passiert, das brauchen wir uns gar nicht ausmalen. Das ist einfach dann schlecht. Das heißt aber dann auch, es gibt keine zentralen KPIs im Sinne von, wie viele Studien machen wir, wie viele Forecasting. Oder wenn man es hat, dann ist das hoch personalintensiv.
Ja, also wir hatten das nicht, weil ich habe das gar nicht alles machen können und managen können, dass ich da auch noch Statistiken erstellen und erheben konnte. So, wir mussten alle 3 Jahre aber das erheben, wie viele Studien über rückwirkend 3 Jahre gelaufen sind und wie viele Patienten eingeschlossen wurden. Also es war auch mit sehr viel Zeitaufwand immer verbunden. Und also mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mich ärgert das wahnsinnig, weil ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt und dass es Softwareangebote gibt und Datenbanken gibt. Das gebe ich einmal ein, dann drücke ich auf ein Knöpfchen und dann spuckt mir das alles aus. Also so weit sind wir ja heutzutage. Und dass das eben...
Nur nicht in der Klinik.
Ja, genau.
Oder in der eben Praxis.
Ja, in der Praxis, wie gesagt, ist es überschaubarer. Aber in so einer großen Uniklinik, wenn du 100 oder 120 Studien hast, wie willst du das denn überhaupt machen? Also das würde ich nicht schaffen, wenn ich 24/7 arbeiten würde. Das funktioniert nicht.
Ja, dann müssen wir das ändern.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das Geld, das fehlt. Aber denn, der Beruf scheint ja so unglaublich attraktiv zu sein, dass jetzt natürlich alle Studienkoordinatoren werden wollen.
Ja, genau.
Oder eben nicht. Oder wie ist denn dann die Attraktivität? Weil ich kann mir vorstellen, es ist ein enormer Druck, auch den finanziellen Druck, das Prüfzentrum am Laufen zu halten. Wie äußert sich das bei deinen Kolleginnen und Kollegen?
Also es ist schon mal dadurch ein sehr hoher Druck, da eben sehr viele Studien gemacht werden, weil auch die Einschlusskriterien in den einzelnen Studien immer differenzierter werden und du oftmals in großen, sehr aufwendigen Studien 4, 5 Patienten einschließen kannst. Deswegen ist das Portfolio wahnsinnig angewachsen an Studien. das die einzelnen Abteilungen machen müssen. Und die Kolleginnen, die da arbeiten, natürlich durch diese Arbeit auch eine ganz große Mehrbelastung haben. Und wenn man da dann eben, wo man dann sagen würde, okay, dann stellen wir noch zwei Leute ein, weil wir haben jetzt so viele Studien und das können wir dann aber nicht machen, weil wir einfach mit unserem Abrechnungssystem nicht hinterherkommen und deswegen das Geld nicht vorhalten können, was wir eigentlich haben. Aber
nur theoretisch, nicht praktisch.
Ja, genau, aber nur theoretisch. Das ist dann eben für diejenigen, die da sind, auch schwierig, weil die eben dann immer mehr arbeiten müssen und früher oder später dann hinhauen oder lass eine krank sein und du hast dann nur noch zwei da, die deren Arbeit noch mit übernehmen müssen. Also irgendwann sind die halt alle ausgebrannt und es ist unglaublich schwierig, Leute nachzubekommen, was zum einen daran liegt, es ist ja kein anerkannter Beruf, aber dass der Tätigkeitsbereich sehr unbekannt ist. Also sobald wir aus unserer Studienbubble raus sind, weiß kein Mensch, was eine Studienkoordinatorin oder früher Begriff Study Nurse ist, was die macht. Das kennt niemand, das weiß niemand. Und da es keine Ausbildung gibt und keinen offiziellen Ausbildungsweg auch, wissen das viele Leute nicht und wollen das auch nicht machen, weil ich meine, in einem ganz großen Teil, es gibt Unikliniken, die haben ein sehr gutes Weiterbildungs- und Fortbildungskonzept erarbeitet, aber alle anderen Krankenhäuser, die leben von der Hand in den Mund, mag ich fast mal sagen, auf die Studienabteilungen. Die Leute, die da sind, die schmeißen das alles und wuppen das alles. Und wenn jemand ausfällt, dann muss man gucken, dass man schnell jemand kommt in der Hoffnung, man bekommt jemand Erfahrenen, was auch immer schwieriger wird. Und für neue Leute ist es wirklich ein Struggle, sowohl für die Studienzentren als auch für die, die da neu anfangen, weil man wirklich Learning by Doing machen muss. Und wenn ich eh schon so viel zu tun habe, kann ich das auch nicht richtig machen. Und das ist ganz schwierig.
Okay, dann fassen wir es zusammen. Es ist ein sehr schweres und komplexes Umfeld. Wir werden immer mehr klinische Studien haben, aber die Patientenanzahl pro Studie nimmt ab, wodurch die Belastung vom Aufsetzen der Studie und immer weiter zunimmt. Und wir haben ja auch gelernt, dass die Fachzentren teilweise Verpflichtungen haben, eine Mindestanzahl an Patienten in klinische Studien einzupacken. Das heißt, je größer das Fachzentrum, selbst wenn sie 5% dann davon in klinische Studien reinsetzen, umso höher die Belastung ist, um all diese Studien auch zu managen. Das heißt, es wird dann immer größerer Ball. Jetzt ist natürlich die Frage, möchte dein Nachwuchs, den du ja auch in dem Verband hast, freut er sich, diesen Beruf zu ergreifen?
Also ich glaube, der würde sich schon freuen, weil, also das möchte ich nochmal klarstellen und wirklich deutlich sagen, das ist ein wahnsinnig spannender und extremst abwechslungsreicher Beruf ist und das wirklich auch Freude macht und auch gerade mit den Patienten in den Studien zu arbeiten. Das darf man nicht außen vor lassen. Es wird immer sehr viel gejammert und geschimpft. Das ist richtig, weil die Belastung so hoch ist. Aber per se, die Arbeit, die ist super. Also man kann so viel dazulernen und wenn ich nur die Entität wechsle, also wenn ich von der Gynäkologie in die Neurologie gehe, da hat man wieder so ein Wahnsinns-Lernpotenzial, was da ist. Und die Studien, die haben oft ein ganz anderes Setting und neue andere Testungen. Und das ist wahnsinnig interessant und wirklich auch schön, und das zu lernen und durchzuführen. Aber für mich ist zum Beispiel, deswegen bin ich auch weggegangen aus meinem vorherigen Arbeitsfeld, weil ich nicht nur administrativ arbeiten wollte, sondern auch wieder mit Patienten arbeiten wollte. Weil für mich das so unglaublich nervig ist, wenn ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin, zu gucken, dass ich Abrechnungen mache, dass ich hier die Dokumentation, also ich meine, das ist ja auch für die Kolleginnen, die am Patienten arbeiten, eine doppelte Belastung, weil die müssen in meine Excel-Tabellen, ich habe ja zwei Excel-Tabellen, ich habe eine Excel-Tabelle, wo die mir reinklicken, welche Visiten die Patienten durchgeführt haben, damit ich sehe, muss ich hier noch ein Echo abrechnen, muss ich hier noch ein EKG abrechnen, ist es in dieser Visite überhaupt gelaufen, weil solche Punkte werden auch oftmals separat und gehen nicht in die reguläre Visite rein, sondern separat abgerechnet, sodass ich da, genau, die müssen das in ihre Tabelle reinschreiben, idealerweise mit Datum, weil wenn ich mich im Datum vertippe, kommt meine Rechnung wieder zurück. Und ich bin den ganzen Tag nur hinter solchen Aufgaben her und das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Studienkoordination in meinen Augen. Also das ist nicht, warum ich diesen Job jemals ergriffen habe und machen will.
Ich kann das total nachvollziehen, weil es geht hier darum, dass wir tausende Leistungen nachher in diesen Excel-Tabellen nachvollziehen müssen.
Ja.
Was bedeutet das denn, jetzt frage ich das nochmal aus der Metaperspektive, für unseren Studienstandort Deutschland, wenn wir so weitermachen wie bisher?
Naja, ich meine, dass wir dahin laufen, dass die Kliniken und die Ärzte natürlich versuchen, mehr Studien durchzuführen, aber alleine, weil das Personal nicht da ist, die Studienkoordination, ist es einfach nicht möglich. Und ich meine, man kann immer schön sagen, ja, wir müssen mehr Studien machen, aber wir brauchen ja auch die Leute, die sie durchführen. Und das, mittlerweile sind die Studien so komplex und so kompliziert, das ist nicht mehr wie früher, wo der Arzt neben seiner Arbeit dann abends irgendwie Studiendokumentation machen konnte und die paar Daten eintippen, die er erhoben hat während seiner Sprechstunde. Das ist ja lange vorbei. Es ist heute nicht mehr möglich, ohne eine ausreichende Anzahl an Studienkoordinatorinnen und Studienkoordinatoren Studien durchzuführen. Also ich sehe wirklich nicht, wie das machbar ist, dass man Leute für diesen Job motivieren kann und sagen, mach das, probier das aus. Wenn es keine Ausbildung dafür gibt, sondern die da einfach reingeschmissen werden, denen dann 5 Ordner vorgeklatscht werden und sagen, les mal durch und wenn du Fragen hast, kommst du. Und dann den Rest lernst du halt beim Mitlaufen oder auch nicht. Also wenn man da kein Konzept hat, um die Leute vorzubereiten und wenn man einfach diese Arbeit, die nichts mit unserem eigentlichen Tätigkeitsbereich was zu tun hat, nicht endlich wegnimmt von uns. Weil ich wüsste nicht, warum ich die Rechnungen machen soll und Abrechnungen machen soll. Im Labor gibt es auch extra Leute dafür, die die Labortätigkeiten abrechnen. Das muss nicht diejenigen machen, die die Labortests durchführen. Und das ist halt, glaube ich, das A und O, dass man einfach mal konkret sagt, das ist der Aufgabenbereich der Studienkoordination und nicht sich um die Finanzen noch mitzukümmern.
Das ist aber trotzdem noch ein Stichwort, das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Vielleicht denken unsere Hörer, es geht hier um ein paar tausend Euro, aber es geht hier um sehr hohe Beträge.
Ja.
Kannst du da mal ein paar Einschätzungen geben, wenn man solche Studien abrechnet, vor allem wenn es um Industriestudien geht? Geht es da hier um 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder sind das... Was muss man sich da, man muss jetzt nicht eine konkrete Zahl nehmen, aber es gibt ja so Bereiche, die man mal nennen könnte, ne, dass man da auch mal eine Zahl dran klebt.
Ja, es ist wirklich sehr abhängig von den Studien und von der Aufwendigkeit der Studien, aber man hat schon in den Zehntausender-Bereichen, es ist auch immer schwierig, weil es heißt immer, für einen Patienten bekomme ich sage jetzt mal 20.000 Euro. Das ist aber nur, wenn der tatsächlich vom Screening bis
zum Ende,
keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre in der Studie bleibt. Und das ist in der Regel ja nicht der Fall. Gerade in onkologischen Studien ist es ja so, dass die Patienten dann einen Progress haben und ab Progress, die dann nur noch im Follow-up von der Studie sind, sodass in der Regel dieser ganze Bereich gar nicht ausgeschöpft wird. Aber nichtsdestotrotz muss das ja alles abgerechnet werden. Und gerade wenn Studienbudgets viele von diesen zusätzlichen Kosten erhalten, was zum Beispiel das Echo ist, was Gewebe ist, diese ganzen administrativen Sachen oder Sonderuntersuchungen, was eigentlich nicht in der regulären Visite drin ist, aber in speziellen Fällen doch mitgemacht werden muss, dann ist das halt so, dass oftmals das nicht mit abgerechnet wird, weil man sagt, na, das mache ich dann am Schluss, habe ich jetzt keine Zeit, das mache ich nur schnell die Visiten durch, weil da, die kriege ich ja schon aufgelistet. Und das andere fällt dann hinunter. Und das sind wirklich also Tausende, die in einer Studie dann brach liegen oder verschütt gehen. Und ich habe auch, da ich ja keinen nahtlosen Übergang hatte, als ich in der Klinik angefangen habe, also ich habe 200.000 Euro mindestens nachgefordert dann noch, nachdem ich mich da mal wochenlang hingesetzt habe und diese ganzen Studien aufgearbeitet habe. Und ich meine, das ist mal ein Begriff und auch mal eine Zahl, wo man mal drüber nachdenken muss, ob man das nicht irgendwie anders regelt, dass man sagt, man versucht es mit einer Software, wo ich einfach einmal die Studie eingebe und dann die Studienkoordinatorin, die Patientenvisiten durchführt, einen Haken setzen kann, wenn das gelaufen ist und dann ich am Ende der Visitenperiode dann unten auf den Knopf drücke und dann kommt meine Rechnung raus und ich muss nur noch einmal schauen, sind alle Knöpfchen gedrückt. Also ich muss mich nicht hinsetzen und von der einen Tabelle Zahlen in die andere Tabelle übersetzen, dann muss ich wieder nachgucken, ist denn da nicht doch noch eine Untersuchung gelaufen, die vielleicht vergessen wurde, in die Excel-Liste einzutragen. Ja.
Ein spannender Punkt, da möchte ich nochmal drauf hinausgehen. Wie viel Zeit nimmt diese Excel-Dokumentations- oder nennen wir es Excel-Krimi, nimmt das denn in einer Woche oder einem Monat? Wie viel ist, reden wir über 10%, 20%, 30%, 40% oder mit Abstimmung auch noch mit der Finanzabteilung, bis die Rechnung dann rausgeht? Wie viel Arbeitszeit geht denn hier verschütt?
Also das ist schwierig zu sagen. Ich meine, es geht generell Arbeitszeit von mehreren Leuten verschütt, weil die Studienkoordinatorin, die die Visite durchführt, muss ja ihre Einträge zusätzlich zu den Datenbankeinträgen, zu den ECRFs von der Studie machen in der Excel-Liste.
Vielleicht nochmal kurz unterbrechen. ECRF, das ist die für die jeweilige
Datenbank.
Studie,
genau.
Liefert eine Software, eine Datenbank, die nur für diese Studie zu verwenden ist, denn sie haben für jede Studie eine eigene Datenbank.
Genau. Und da gibt man eben die Werte, die man erhoben hat, ein und das muss die da machen und das ist auch sehr aufwendig in der Regel. Und dann muss sie noch die Visite und die Untersuchungen und was verschickt wurde an speziellen Laboren, die extra abgerechnet werden, muss sie dann in die Excel-Tabelle noch eingeben. Und wenn sie, was schon vorkommt, am Tag 5, 6 Patienten hat und das im Laufenden, das ist halt auch nicht machbar, ne? Weil du kümmerst dich um deine Patienten, dann gibst du die Sachen ins ECRF, in die Studiendatenbank vorrangig ein und dann kommt erst das andere, weil dann alles andere läuft ja auch noch parallel nebenher. Also ist ja nicht nur, wenn die Patienten sind, die Arbeit, sondern dann kommen die Rückfragen, dann kommt die Vorbereitung für die nächsten Visiten, das läuft ja auch noch alles. Und dann vergisst man das natürlich auch ganz schnell. Und das sind für die Studienkoordinatorinnen der Visitenbearbeitung sicherlich, nochmal eine zusätzliche, je nachdem wie aufwendig es ist, 10 Minuten pro Patient, würde ich sagen. Dann ist es für mich, die ich das kontrollieren muss. Ich habe ja auch die Protokolle dann im Kopf und denke mir, eigentlich hätte doch da auch noch eine Untersuchung oder ein Röntgen oder sonst irgendwas laufen müssen. Das muss ich nochmal nachschauen, dann muss ich da hingehen, dann muss ich mich bei der Patientin einwählen, dann muss ich schauen, ist da was gelaufen, ist da nichts gelaufen. Also für mich dauert es auch locker nochmal 20, 30 Minuten, bis dann alles dann in meiner Excel, in meiner Rechnungs-Excel-Tabelle drin ist.
Und dann ist es ja noch nicht mit der Finanzabteilung abgestimmt, weil dann musst du natürlich dann einen Leistungszeitraum definieren.
Ja.
Ja, das ist eigentlich ein anderer Beruf.
Ja. Ja, man könnte definitiv eine Person in einer großen Klinik dafür abstellen, die ausschließlich nur das macht.
Ja, gut, aber dann hat man wieder jemand, der Herrschaftswissen hat und wenn diejenige dann wieder ausfällt, dann fällt wieder alles zusammen.
Ja.
Solange man diese Excel-Krimis hat, ist das der Versuch, um eine Rechnung zu gestalten.
Ja.
Ich finde es unglaublich hart. Vor allem, was das nachher für Konsequenzen für die Prüfärzte und Studienkoordinatoren haben, dass wir also, wenn ich das richtig zusammenfassen kann, dass die durch die Bürokratie auch immer weniger Lust haben, neue Studien durchzuführen.
Mhm.
Und wie schlecht wäre das denn für unseren Studienstandort Deutschland und für unsere Patienten, die wir hier haben? Kannst du das bewerten? Habe ich das richtig zusammengefasst oder siehst du das nochmal?
Nee, es ist völlig richtig. Also man hat keine Lust mehr auf diese Wahnsinnsbürokratie, wendet sich ja klar dann irgendwo anders hin oder macht was anderes dann, weil man das so in dem Format nicht mehr weitermachen möchte. Und entsprechend hast du wieder Personalmangel, kannst nicht mehr so viele Studien durchführen, musst Protokolle, die sinnvoll und wissenschaftlich total wichtig wären oder auch für die Patienten. Ich meine, gerade in der Onkologie, du musst ja wirklich ein breites Spektrum abdecken können, da die ja so personalisiert ist mittlerweile, die Medizin, dass du halt wirklich für alle Patientenklientele, die man da so hat in dem Bereich, dass du da einfach Studien anbieten kannst. Und das kannst du dann eben nicht mehr. Und in der Onkologie, das wissen wir alle, wenn man fortgeschrittene onkologische Erkrankung hat, wird ja die Luft nach oben immer dünner. Und da gibt's einfach nicht mehr viel, wo man helfen kann. Und es gibt aber trotzdem immer wieder medizinische Entwicklungen, wo man sagt, ey, das ist super, da habe ich Hoffnung drin, dass das dem Patienten hilft oder zumindest die Schmerzen verringert, die Lebensqualität erhöht, selbst wenn es den Krebs nicht heilen kann, aber kannst du trotzdem so drumrum viel machen und einfach die Lebenserwartung der Patienten verlängern. Und das kann ich dann meinen Patienten nicht anbieten, weil ich kein Personal habe, die das durchführen können. Und das darf doch nicht sein eigentlich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass der Punkt ist sehr deutlich geworden. Vor allem, was das für ein unglaublicher Impact auf die Patienten, auf unsere Kliniken hat, dass wir diesen Prozess einfach nicht im Griff bekommen.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Bitte, weil du natürlich die Vorsitzende des Bundesverbandes des nichtärztlichen Studienpersonals in der klinischen Forschung bist. Was können wir da tun, um das zu ändern? Ich habe da so eine Idee.
Ja, lass mal hören, Alex.
Wie wäre es, wenn du die rote Karte hebst und die rote Karte gegenüber den Kliniken zeigst? Du hast gesagt, es wurde erst spannend, wenn es nicht mehr ging.
Ja.
Man hat erst reagiert, als das Konto im Minus war, als es rot war.
Ja, genau.
Ja, und bitte helf mir hier. Ich habe auch verstanden, dass die in der Hierarchiestufe der Klinik, vor allem wie größer die Klinik ist, teilweise auch eher sehr hierarchisch zugeht, dass ihr euch gar nicht wahrgenommen fühlt.
Das ist auch so. Also das ist in den Kliniken immer sehr schwierig, weil die Studien ja doch so einen kleinen Bereich nur abdecken, der sehr speziell ist, mag ich mal sagen. Man hat oftmals gar nicht so viele Berührungspunkte, zum Beispiel jetzt mit den Stationen. Also das ist wirklich nur, wenn du Studien hast, wo halt teilweise Untersuchungen oder so, wenn die Patienten stationär aufgenommen werden, durchgeführt werden. Ansonsten mit der Tagesklinik, aber ansonsten hast du gar nicht so viele Berührungspunkte. Und oftmals, wenn du dich im Haus bewegst und dann auf eine Station gehst und sagst, wo man herkommt zur Studie, echt, weiß ich gar nicht, machen wir das. Und das ist die eigene Klinik. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwo fremd
bin. Hast du den Eindruck, dass der Vorstand einer Klinik oder der Uniklinik sich hiermit beschäftigt, mit dem Thema Klinik?
Nee, das glaube ich nicht.
Dann ist das doch das Problem, was wir haben.
Ja, ja.
Es findet auf der Vorstands- oder Geschäftsführungsebene nicht statt,
ja,
weil die Studien halt dezentral pro Fachzentrum organisiert sind und keine zentralen KPIs sind. Ich kann es nicht messen. Alles ist in Excel-Tabellen. Niemand möchte das anfassen, weil das so komplex ist. Und deswegen arbeiten wir seit 17 Jahren so, wie wir es haben. Wahrscheinlich schon seit 20 Jahren.
Wahrscheinlich.
Und es ist Zeit, dass wir hier eine Innovation durchführen. Aber das werden wir nicht alleine können. Wir brauchen Sie, auch Sie als Hörer. Helfen Sie uns dabei, dass wir diesen Umstand nicht länger dulden und hier auch weiter nach vorne kommen und unseren Forschungsstandort Deutschland erhalten. Denn es geht nicht nur um die Jobs oder um die verbesserte Studienkoordination, also dass die Studienkoordinatoren besser damit arbeiten oder ein angenehmeres Arbeitsumfeld haben. Es geht schlussendlich auch um Sie persönlich als Patient, wenn Sie etwas haben, dass Sie die bestmöglichen Medikamente haben. Dann lassen Sie uns daran arbeiten. Frau Kahl, Daniela, herzlichen Dank.
Ich danke auch.